Sie hören den Kurier.
Ein neuer Investor und ein 0:0 im Wiener Derby gegen Rapid. Bei der Wiener Austria hat sich in den letzten Tagen einiges getan. Dabei ging es um nichts weniger als die sportliche und wirtschaftliche Zukunft des Vereins. Mein Kollege Andreas Strecher hat jetzt am Montag mit Austria-Legende Andreas Ogris gesprochen. Über die aktuelle Situation bei seinem Herzensverein und was von den Violetten noch zu erwarten ist. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir haben ja bereits Anfang Jänner hier im Podcast über die unsichere Zukunft der Wiener Austria gesprochen. Man hatte ja nicht nur sportliche, sondern auch große finanzielle Probleme. Jetzt, knapp 2 Monate später, gibt es zumindest im wirtschaftlichen Bereich gute Nachrichten. Mit Insignia gibt es einen neuen Geldgeber. Das wurde am Donnerstag offiziell gemacht, am Sonntag folgte dann das Wiener Derby gegen Rapid, die als Tabellenzweiter deutlich besser dastehen als der Stadtrivale. Am Ende gab es ein relativ ereignisarmes 0:0 Unentschieden, was beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Rapid büßte Punkte auf Tabellenführer Salzburg ein, die Austria muss weiter um einen Platz in der Meistergruppe kämpfen und braucht da schon ein kleines Wunder. Am Tag nach dem Derby hat mein Kollege Alexander Strecher mit Austria-Legende Andreas Ogris gesprochen. Und genau in dieses Interview wollen wir jetzt reinhören. Viel Vergnügen!
Das 332. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid endete 0:0 und wird definitiv nicht in die Geschichte eingehen. Trotzdem werden wir über das Spiel reden und über den Status quo der Austria und vor allem über die violette Zukunft. Andi Ogris, herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne. Das letzte Mal, wie Sie da auf diesem heißen Stuhl gesessen sind, waren Sie gerade ausgeschiedener Dancing-Star. Heute geht es um Fußball. Andi Ogris, universell einsetzbar.
Das ist das, was mich auszeichnet, ja.
Reden wir über das Kerngebiet, über den Fußball. Gestern am Sonntag war das Derby 0:0. Kein Leckerbissen für Feinschmecker. Wie sehr hat es Ihnen gefallen bzw. missfallen?
Ja, es ist ja zum Schauen, was nicht. Es war von beiden Seiten ein sehr nervöses Derby mit vielen Fehlpässen, hüben wie drüben. Wenig durchdachte Aktionen, wenig Strafraumsituationen eigentlich. Also fußballerischer Leckerbissen war es keiner. Und dass am Ende dann 0:0 ausgeht, war dem Spiel gerecht.
Trotzdem hat Peter Stöger, Austria-Trainer, von einem glücklichen Remis gesprochen, weil Rapid am Ende die besseren Chancen hatte. Wie haben Sie die Leistung der Violetten gesehen?
Prinzipiell war es okay. Also von der Einstellung her, von der Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten, glaube ich, kann man beiden Mannschaften nichts vorwerfen. War bei beiden Mannschaften gut, aber vor allen Dingen von der Austria. Spielerisch war es natürlich von der Austria-Seite her viel zu wenig für meine Begriffe. Also da hätte schon ein bisschen mehr passieren müssen. Vor allen Dingen alleine mit dem Hintergedanken, dass wir eigentlich 3 Punkte braucht hätten, um vielleicht noch die Chance zu wahren, um wirklich in die Top 6 zu kommen. Ich meine, die Chance lebt zwar noch immer, aber ich denke mir, heute hätte man dann gestern trotzdem irgendwo ein bisschen mehr sehen sollen. Ich finde halt, dass wir bis zu einem gewissen Grad ganz gut gemacht haben und Rapid eigentlich schon kontrolliert haben. Du kannst bei Rapid dann am Ende des Tages nicht alles verhindern. Also dann kommen dann irgendwann zu Chancen. Und die wenigen Chancen, die wir halt gehabt haben, haben wir halt auf der Strecke liegen lassen. Es war natürlich sehr unglücklich, dass der Abroller, den der Marko Djuric dann reingehauen hat, war der knapp im Abseits. Okay, ist halt ein Pech, weil wenn da die Austria 1:0 macht, dann gewinnen sie die Partie auch. Aber bitte, es war dann am Ende des Tages nicht so, war kein berauschendes Spiel.
Sie haben die Top 6 angesprochen, die Meistergruppe, die Austria hat noch 2 Spiele gegen Sturm, gegen WAC, also schwere Aufgaben. Wird sich's ausgehen noch oder ist das mittlerweile unrealistisch?
Nur solange es mathematisch geht, ist es nicht unrealistisch. Also wir sind auch in der Lage, gegen Sturm auswärts zu punkten und zu Hause gegen einen WRC zu punkten. Das schon, aber es ist trotzdem so, wir sind mehr oder weniger ja schon auf fremde Hilfe mehr oder weniger verdonnert, weil ich glaube, der WRC wird im Trockenen sein, das wird in der letzten Runde, glaube ich, nicht mehr ausschlaggebend sein. Und gegen Hartberg, wenn Hartberg auch beide Matches gewinnt, dann hast du keine Chance mehr, die zum Überholen.
Das nicht? Problem ist, dass man nicht nur von einem Gegner abhängig ist, sondern gleich zwei, drei da mitspielen. Macht die Aufgabe wahrscheinlich schwieriger, ne?
Natürlich, weil du, wie gesagt, also du bist abhängig davon, dass die anderen andere Punkte liegen lassen und du musst aber voll punkten. Und das ist halt eine ganz schwierige Situation. Hoffe aber trotzdem darauf, dass wir es noch schaffen bis zum Schluss.
Peter Stöger hat nach dem Spiel gemeint, sollte es sich nicht ausgehen, dann hat man das nicht im Frühjahr verloren, sondern im Herbst verspielt. Ist grundsätzlich die Entwicklung im Frühjahr der Austria durchaus zufriedenstellend?
Also das, was man jetzt im Frühjahr auf jeden Fall sieht, ist, dass man hat das Gefühl, dass eine Mannschaft am Werken ist. Also dass sie eine Einheit geworden sind, das sieht man. Dass sie sich im taktischen Bereich verbessert haben, das sieht man auch. Sie haben wahrscheinlich viel Augenmerk auf die Defensive gelegt, weil da sieht man, dass wir schon ein bisschen kompakter stehen und dass schwieriger ist, der Austria Tore zu schießen. Das sieht man jetzt im Frühjahr, das haben wir im Herbst ein bisschen vermisst. War natürlich auch dem geschuldet, dass wir den einen oder anderen Verletzten gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man also jetzt im Frühjahr schon sieht, dass eine leichte Verbesserung da ist. Aber natürlich die Austria, so wie wir sie kennen von früher, ist das nicht. Also wir sehen jetzt keinen technisch hochwertigen Fußball, sondern wir sehen eine Austria-Mannschaft, die halt hart arbeiten muss, um zu punkten.
Aufgrund Ihrer Tätigkeit als Young Violets Trainer früher, kennen Sie ja einige junge Spieler. Wie sehen Sie deren Entwicklung von Zakaria, Bichler, Fitz? Ist das positiv oder könnte da noch mehr kommen? Kann man von denen noch mehr fordern?
Prinzipiell ist es einmal so, dass es positiv ist. Klar, dass der Mani Zakaria sich in die Mannschaft eingespielt hat, dass der Fitz Dominik, der für mich ein Ausnahmetalent ist, sich eingespielt hat. Aber die sind halt nur auf einem Weg. Die sind bei Weitem noch nicht fertig, also da geht noch viel, viel mehr. Ich glaube auch, dass der Peter so ein Trainer ist, der das aus ihren Außen kitzeln kann, weil er sich sehr gut oder sehr viel mit den Jungen auseinandersetzt. Und dann sieht man auch, dass er ein gutes Handel hat, ob das jetzt der Patrick Wimmer ist, ob das jetzt der Azu Jukic ist oder auch der Benji Bichler ist. Also das sind alles durchwegs junge Menschen, die jetzt richtig Gas geben und die Austria in Wahrheit jetzt am Schluss Benji Bichler am Leben gehalten hat oder zumindest einmal im Spiel gehalten haben um diese ominöse Meistergruppe. Und von daher muss man dann schon sagen, das ist schon eine tolle Leistung von den jungen Burschen. Wobei man noch immer sagen muss, sie sind noch immer ausbaufähig und sie können noch viel dazulernen.
Sie haben Peter Stöger angesprochen, der Trainer. Im Sommer läuft der Vertrag aus. Soll er verlängert werden? Was wünschen Sie sich als Austrianer?
Wünschen würde ich mir, dass er verlängert. Nicht nur, weil er mein Feind ist, sondern weil ich ganz einfach davon überzeugt bin, dass er der Austria sehr gut tut. Aber ich meine, das entscheiden andere Personen und nicht ich. Ich denke trotzdem, dass der Peter Struktur eingebracht hat. Nicht nur jetzt unten am Platz oder am Feld, sondern auch in der Geschäftsebene. Und alleine deswegen ist es schon ein Grund, dass er bleiben sollte. Aber wie gesagt, das entscheiden andere.
Jetzt gibt's ja eine neue Struktur bei der Austria mit einem neuen strategischen Partner, der in der vergangenen Woche präsentiert worden ist. Was sagen Sie zu diesem neuen Konstrukt? Gefällt Ihnen das oder haben Sie da durchaus Bauchweh und Zweifel?
Es sind gemischte Gefühle natürlich, aber ich denke, Punkt 1 ist einmal, wichtig ist, dass wir jetzt einen strategischen Partner mal gefunden haben, der mit uns diesen Weg gehen will. Und im Optimalfall geht diese Reise ja 4,5 Jahre. Meines Wissens im schlimmsten Fall nur 1,5. Aber das wird man ja sehen. Aber man wird jetzt schon in naher Zukunft sehen, was für Entscheidungen getroffen werden. Was heißt jetzt, wer wird dann Trainer, bleibt der Peter, kommt der Peter in eine andere Position und kommt ein neuer Trainer. Was passiert in der Büroebene? Gibt es dort Veränderungen? Also da wird eine spannende Zeit für die Austria und vor allen Dingen für die Austria-Fans passieren. Und müssen wir halt schauen, was dann wirklich passiert. Es wird schwierig und spannend.
Alle haben bei der Präsentation natürlich beteuert, die Austria bleibt eigenständig als Verein, als AG. Kann man das für bare Münze nehmen oder muss man trotzdem vorsichtig sein, wenn eben so ein neuer großer Investor kommt, der Geld hergibt und der natürlich da und dort auch mitreden möchte?
Nein, also ich glaube, dass das alles, was da kolportiert worden ist, auch zu 100% stimmt. Also das heißt jetzt, die Austria hat, glaube ich, keine Anteile abgegeben. Die Austria wird ihren Namen behalten, die Austria wird die Vereinsform behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben jetzt einen strategischen Partner dazu bekommen, der natürlich Einfluss nehmen wird in verschiedene Dinge. Und nach dem, was in der Vergangenheit passiert ist, ist es vielleicht auch ganz gut, dass man ein neuer Besen kehrt gut. Schauen wir mal, vielleicht ist es wirklich gut.
Lukas Suhr, der von Insignia-Boss Michael Sugolaze, der Sohn, hat ja bei der Präsentation gleich Ziele definiert. Er hat gesprochen, national möchte man Titel erreichen, international wieder Stammgast Europa League und Champions League. Sind das Träumereien oder ist das realistisch auf Sicht?
Ja, auf Sicht ist es natürlich alles realistisch. Das kannst du ja alles erreichen, nicht? Aber ich denke trotzdem, dass es jetzt nochmal viel wichtiger ist, zu schauen, dass man sich in Österreich wieder stabilisiert, dass man in unserer Meisterschaft sich wieder etabliert in diese Top 6. Wenn ich mir ein bisschen weiter ausland, heißt es ja eigentlich aus der Top 3. Das muss einfach möglich sein. Und das war viel wichtiger, als ich jetzt einmal dort, und was dann darüber hinauskommt, ist natürlich gerne mitzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man gleich von Champions League und Euro League und Gruppenphase und das redet, sondern man sollte jetzt nochmal anfangen mit den kleinen Schritten, sprich Bundesliga, Österreich, dass man sich da wieder stabilisieren und unter die Top 3 mitspielen.
Wenn man zurückgeht, rund um die Jahrtausendwende, da war ja auch ein Geldgeber, der großspurig was angekündigt hat, wir gewinnen die Champions League nicht, hat derjenige gesagt. Wie wir wissen, ist das nicht eingetreten. Kann man das mit Frank Stronach vergleichen, die Situation, oder ist es jetzt doch anders?
Glaube ich nicht vergleichbar, weil es ist vielleicht in einer Weise vergleichbar, weil natürlich hat auch die Insignia-Gruppe sicher irgendwelche Ideen, wie sie sich da in Wien etablieren können. Das kann ohne weiteres möglich sein.
Vielleicht auch abseits des Fußballs?
Ja, natürlich. Aber ich denke trotzdem, dass man jetzt einen Partner hat, der im Fußball ein bisschen involviert ist und sich ein bisschen auskennt, weil es ist ja nicht die erste Station, wo sie sich im Fußball mit einbringen. Und von daher werden sie schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Und das war ja beim Frank Stronach überhaupt nicht der Fall, weil der Frank Stronach hat sich im Fußball nicht ausgekannt. Es war ein großer Geldgeber, keine Frage, aber halt fußballmäßig absolut ahnungslos. Und hat sich aber dann für das dann aber auch viel zu viel eingemischt. Und ich denke, dass das jetzt mit dem neuen strategischen Partner nicht so passieren wird und hoffe darauf.
Jetzt hat die Austria quasi wirklich vehement nach diesem Partner gesucht, auch jetzt wegen der Lizenz, die ja fällig ist. Wie hat man wieder in so eine Situation kommen können eigentlich? Was ist da in den letzten Jahren alles schiefgelaufen, dass man irgendwie mit dem Rücken zur Wand gestanden ist und sich an diesen Strohhalm geklammert hat?
Ganz ehrlich gesagt ist es ja so, dass ich also einfach viel zu wenig Einblick habe über das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber das, was augenscheinlich ist, ist, dass man halt am Transfermarkt in den letzten 2-3 Perioden nicht wirklich ein glückliches Händchen gehabt haben. Aber wir brauchen sich auch nicht wundern, wenn Leute entscheiden, die sich halt mit dem Kicken nicht auskennen, dann muss man halt sich nicht wundern, wenn wir teilweise am Transfermarkt solche Tätigkeiten gemacht haben, die uns dann am Ende des Tages einfach nicht weiterhelfen und nicht weiterbringen. Dass wir finanziell so dastehen, ist natürlich auch ein klein wenig, muss man auch fairerweise sagen, dem Stadionneubau geschuldet. Aber es ist ja jetzt nicht nur der Stadionneubau passiert, sondern es sind ja auch im letzten Jahr weiß Gott, welche Summen jetzt noch aufgetaucht, wo wir da im Minus sind. Das heißt, wir müssen viele andere Dinge auch falsch gemacht haben. Und da muss man jetzt natürlich darüber nachdenken, wie kann man das am besten wiederum auf Schiene kriegen? Und ob es dann nicht überlegbar ist, ob man da dann nicht die eine oder andere Person austauscht.
Sie haben zuletzt immer wieder auch Kritik geübt an Finanzvorstand Markus Kretschmer. Was werfen Sie ihm genau vor?
Es liegt mir fern, den Markus Kretschmer irgendwie zu kritisieren. Nicht? Aber was halt augenscheinlich ist, ist, dass er sich in Fußballsachen eingemischt hat und da mitentschieden hat oder überhaupt entschieden hat. Und bei aller Freundschaft und bei allen Verständnis, der ist 30 Jahre am Fußballplatz, ist Austria-Anhänger, aber das heißt nur lange noch nicht, dass ich mich dann im Fußball auskenne. Und ich will ihm jetzt nicht sein Fußballwissen absprechen, aber ich denke, dass er besser beraten gewesen wäre, wenn er sich da wem auf die Seiten genommen hat, dass er mit Kicken auskennt. Und das hat er eben nicht gemacht. Und dann sind wir am Ende des Tages eben dann diese Dinge passiert, wie was wir am Transfermarkt Geld verpulvert haben, ist ja unglaublich.
Nicht nur was Spieler betrifft, sondern auch die Trainer haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Kontinuierlicher Aufbau war ja im Prinzip bei der Austria in den letzten Jahren schwer möglich, oder?
Ja, klar, wenn wir jetzt einen Zug schauen, wie viele Trainer, dass wir in der letzten Zeit gehabt haben, also der letzte, der ein bisschen längerfristig war, war der Thorsten Fink. Und anschließend waren halt so ein Kommen und Gehen. Immer wiederum mit Verträgen ausgestattet, die jeweiligen Trainer, wo man hinten nach, die waren schon lange nicht mehr da und wir haben es noch immer brennen müssen. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man finanziell so ins Trudeln kommt. Und dann war es auch, meiner Meinung nach, vielleicht das eine oder andere Mal kein glückliches Händchen in der Trainerauswahl, weil es ist trotzdem dann was anderes, bei einer Austria zu arbeiten, als bei anderen Bundesliga-Vereinen, ohne irgendjemanden näher zu treten. Aber das ist ja so, das ist eine andere Wahl. Du hast von Anfang an einen ganz anderen Druck, einen ganz anderen Erwartungshaltung, Fans, Medien, alles ist ganz anders und da muss der jeweilige Trainer auch damit umgehen können. Und ich glaube, dass man da in der letzten Zeit im Trainersektor nicht wirklich immer die glückliche Entscheidung getroffen haben und die richtige Entscheidung getroffen haben.
Wie muss sich die Austria abseits vom Sportlichen aufstellen? Weil es ist ja auch ein Kritikpunkt von Peter Stöger oder ein Punkt, den er berücksichtigt in seiner Entscheidung, ob er weitermacht oder nicht, dass in der Administration einiges verändert werden muss oder soll. Sehen Sie das ähnlich?
Gut, da kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich eben nicht weiß, wie die Administration und das alles Mögliche jetzt aufgestellt ist. Aber natürlich ist es ja so, wir haben nach 2013, wo wir in die Champions League gekommen sind, musstest du mehr oder weniger aufstocken, weil ganz einfach viel mehr zum Tun ist. Aber jetzt sind wir schon Jahre nicht einmal mehr in der Nähe von dieser ganzen Geschichte. Und dann ist es halt vielleicht auch wieder ein bisschen notwendig, diesen ganzen Apparat ein bisschen abzuspecken. Und das hat man halt versäumt. Ja, ob da jetzt ein Köpfe rollen müssen oder nicht, das ist nicht meine Entscheidung, das müssen die anderen entscheiden.
War dieses Jahr 2013 mit dem Meistertitel, mit Rekordpunkteanzahl, danach mit Nenad Belica in die Gruppenphase der Champions League, zuerst Segen und dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen ein Fluch, weil man geglaubt hat, man ist jetzt Stammgast dort und die Ansprüche, die ja bei der Austria ohnehin immer hoch sind, sind noch weiter vielleicht ein bisschen ins Unrealistische gestiegen. War das auch vielleicht so ein Mitgrund, warum es dann, wo man das nicht erreichen konnte, ganz einfach?
Ich denke natürlich, wenn man dann dieses große Ziel Champions League schafft und dort in die Gruppenphase einzieht, dann will man dort natürlich dabei bleiben, ist ja keine Frage. Nicht? Und dann muss man auch verstehen, dass vielleicht das eine oder andere Mal den Baum in den Himmel wachsen. Aber man hätte dann spätestens 2 Jahre später wiederum auf den Boden der Erde zurückkommen müssen und vielleicht wieder dort oder da eine Schaufel dran müssen und wieder ein bisschen bodenständiger sein sollen. Ja, noch einmal, aber es ist nicht verwerflich, dass man, wenn man diese große Bühne Champions League schon hat, dass man dort gern verweilen möchte und dass man dort jährlich Einzug halten möchte, das ist keine Frage nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, wir haben heute halt in weiterer Folge dann wieder versäumt, wieder bodenständig zu werden und dann sind wir halt, dieser Zug ist an uns vorbeigefahren.
Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Ich meine, es ist vielleicht Kaffeesud lesen, aber so in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird die Austria diese Bühne irgendwann wieder betreten. Was glauben Sie, wird das zeitlang dauern oder kann das durchaus mit dem nötigen Geld, das jetzt fließen soll, schneller passieren?
Ja, also ich sehe da schon Potenzial, dass wir vielleicht uns weiterentwickeln in die richtige Richtung und dass wir Österreich einmal wiederum uns stabilisieren. Natürlich wird es schwierig, ganz vorne zu sein, weil Red Bull Salzburg halt das trotz allem extrem gut macht und das Jahr für Jahr. Die anderen schlafen auch nicht, der Rapid hat sich weiterentwickelt, Sturm hat sich wieder total gefestigt, der LASK ist für mich ein Mitfavorit, jedes Jahr jetzt. Also da muss man schon ein gutes Handeln haben und dafür Glück haben, dass man sich da vorne wieder etabliert. Aber ich denke mir, dass man, also wenn man wirklich so in die Zukunft schaut, 4, 5 Jahre, dann könnte man wiederum dort andocken, wo man schon mal war.
Auch wenn jetzt der neue Investor gute Kontakte hat zu anderen Clubs und vielleicht Spieler holen könnte, aus dem eigenen Nachwuchs sollte ja auch wieder ein bisschen mehr rauskommen, vor allem, dass junge Spieler gerne wieder zu Austria kommen und dort eine gute Ausbildung genießen. Welche Schrauben muss man da drin?
Nein, ich glaube, dass man wieder vermehrt auch ein bisschen über den Tellerrand schauen muss. Wir waren ein bisschen verwöhnt bei der Austria, weil war Sichtungstraining, jetzt überzogen gesagt, sind die Leute in Zweier reingestanden bis am Reimannplatz oben. Diesen Nimbus haben wir verspielt. Und das heißt jetzt, wir müssen wiederum viel mehr arbeiten, dass wir die jungen Menschen wiederum das Gefühl haben, ich will ja zur Austria unbedingt gehen und nicht nach St. Pölten oder nicht nach Linz oder nicht nach Salzburg zum Beispiel. Und das müssen wir sich halt einfach wieder hart erarbeiten. Und das wird eine Zeit dauern, bis wir das wiederum schaffen. Aber es ist trotzdem auch, wir haben gute Spieler bei uns in der Akademie. Wir müssen sie einfach nur bestmöglich weiterentwickeln und so früh als möglich und so schnell als möglich an die Kampfmannschaft heranführen. Und das ist halt dann der nächste Punkt, was für mich ganz wichtig ist. Wir müssen schauen, dass wir uns diese Position in der zweithöchsten Spielklasse mit den Young Violets erhalten, weil das eine große Plattform ist für diese jungen Menschen, um sich schneller weiterzuentwickeln. Weil dort kommen sie aus dem Kinderfußball, sprich Akademie, in den richtigen Erwachsenenfußball. Und da muss ich mich gegen 30-jährige Routiniers behaupten. Und das ist schon eine Sache, was extrem wichtig ist und extrem gut ist für diese jungen Burschen, um sich schneller an die Kampfmannschaft heranzuarbeiten und diese Schere zu schließen. Wenn du in der Regionalliga spielst und dann zur Kampfmannschaft kommst, ist ein riesengroßer anders. Schritt. Aber wenn du in der zweithöchsten Spielklasse Woche für Woche gefordert bist, dann ist die Schere ein bisschen kleiner und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller bei den einen oder anderen.
Machen wir einen Wechselpass vom Fußball zum Tanzen. Wie schaut's aus? Die Tanzkarriere des Andi Ogris, ist die in die Verlängerung gegangen oder wurde schon längst abgepfiffen?
Ich hätte mir gewünscht, dass es in die Verlängerung geht, aber nachdem ja alle Bälle abgesagt waren und ich nicht das Tanzbein schwingen habe können, habe ich es jetzt natürlich wieder ad acta gelegt. Das, was geblieben ist, ist die Verbindung oder der Kontakt mit sämtlichen Dancing Stars Teilnehmern, die halt bei mir in der Staffel dabei waren. Also wir haben eine eigene Dancing Stars Gruppe gegründet. Da schreiben wir sie ab und zu und wenn einer Geburtstag hat, dann hören wir sie halt immer wiederum. Und sobald es möglich ist, sprich, dass der Lockdown wirklich aufgehoben wird und die Gastro auch wieder einmal aufsperrt, dann haben wir uns fest vorgenommen, dass wir uns alle treffen und diese Dancing Stars Partie eine richtige Party feiert. Werden wir mal schauen, wann das möglich ist.
Wo finden Sie sich als Tänzer eher wieder? Fred Astaire oder John Travolta?
In der Mitte drinnen.
Ja, von beiden ein bisschen. Etwas, bisschen das Beste abgeschaut wahrscheinlich.
Natürlich.
Oder? Mit einem Schuss Gene Kelly drinnen?
Naja, nein, aber die muss, kann ja immer wieder wiederholen, die Wesela Timo war meine Tanzpartnerin, war einfach großartig, aber auch alle anderen. Also du hast ja jetzt nicht nur mit deiner jeweiligen Tanzpartnerin reden können, sondern du hast mit allen anderen Profitänzern genauso reden können. Die Conny Kräuter war eine große Hilfe, die der Timi, also eigentlich, Danilo, ich müsste jetzt alle aufzählen wieder, um keinen zu vergessen, aber es war wirklich, jeder hat ein offenes Ohr gehabt und jeder war hilfsbereit. Wenn du irgendwas an Schritt nicht hinbrauchst, dann hat da jeder wirklich geholfen. Aber die Wesi hat Unmenschliches geleistet, weil ich kann jetzt wirklich behaupten, ich kann tanzen. Nicht alles, aber ich kann einen Walzer tanzen, ich kann einen langsamen Walzer tanzen, ich kann einen Cha-Cha-Cha tanzen. Also ich kann von mir behaupten, ich kann tanzen.
Sie haben aber auch einen anderen Schritt gewagt, nämlich zu Laola, Internetsportplattform, wo Sie einen eigenen Stammtisch haben. Andi Ogris, der Entertainer, der Showmaster. Wie gefällt Ihnen das, den Fußball von einer anderen Seite zu sehen?
Erstens einmal sehr, sehr gut. Also ich muss mich wirklich bedanken bei Laola, dass wir dort miteinander jetzt diese Kooperation machen dass sie mir die Möglichkeit geben, diesen Stammtisch zu machen, weil du erstens einmal immer wieder interessante Menschen bei dir am Tisch sitzen hast. Und es ist jetzt in Wahrheit nicht nur Fußball, sondern es geht auch um Breitensport. Es war der Peter Kleinmann bei mir, wo ich mich sehr gefreut habe. Und wir haben über Bewegung im Sport gesprochen. Es war die Barbara Stöckl bei mir auf Besuch, was für mich was ganz, ganz Besonderes war, weil ich die Barbara irrsinnig gern mag. Und da hat sie eben gezeigt, dass sie auch sehr Fußball interessiert ist und Sport interessiert ist. Und sie hat auch im Fußball wirklich extrem gute Ahnung und viel Ahnung. Und es ist halt immer wiederum gut. Also vorige Woche hatten wir den Christoph Freund von Red Bull Salzburg da. Und der ist uns Rede und Antwort gestanden. Also du erfährst viele Dinge, du kannst dafür hinterfragen und das macht mir halt irrsinnigen Spaß. Und jetzt haben wir noch eine zweite Sendung ins Leben gerufen, die wird heißen Ogerls Ogerl. Da nehmen wir diese jungen Talente, die wir hier in Österreich haben, nehmen wir ein bisschen unter die Lupe. Ich schaue zum die Trainings vorbei, schaue dem beim Training ein bisschen zu, schaue, was dann in der Meisterschaft passiert, wie sie spielen, wie sie performen und dann gebe ich eine Expertise ab und schaue mal, wie weit ist er schon oder wie weit ist er noch nicht.
Andi Ogris, viel Spaß bei dieser Tätigkeit und vielen Dank fürs Kommen.
Ist wieder schnell gegangen, aber danke für die Einladung.
Das war unser Interview mit Andreas Ogris. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Feedback und Kritik sind natürlich gerne gesehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.